Wachstum in Gottes Kirche. Das ist das Thema der heutigen Predigt. Man hört viel von Wachstum in Gottes Kirche. Sind wir manchmal enttäuscht, entmutigt vielleicht, weil wir nicht einen solchen enormen zahlenmäßigen Zuwachs in Gottes Kirche sehen? Und ich meine jetzt verglichen mit anderen großen Kirchen und Organisationen. Es scheint, dass Gottes Kirche eigentlich relativ klein ist, relativ unbedeutend, mit wenigen Mitgliedern, mit wenigen, die die Versammlungen besuchen. Selbst wenn wir die jetzige Kirche mit Gottes Kirche in der nicht so fernen Vergangenheit unter Herbert W. Armstrong vergleichen, egal wie, scheint es doch, dass sie immer noch sehr klein ist und heute noch kleiner als scheinbar in der Vergangenheit. Wir müssen allerdings eines begreifen. Wir müssen begreifen, dass es Gott ist, der bestimmt, wie groß seine Kirche zu welchen Zeiten sein soll. Christus ist das Haupt seiner Kirche und er bringt Mitglieder in seine Kirche, wie er es für richtig hält und wann er es für richtig hält. Schauen wir uns einmal einige Stellen an, die uns zeigen, wer Haupt dieser Kirche ist und was dieses Haupt tut. Zunächst einmal Epheser Kapitel 4. Epheser Kapitel 4, angefangen in Vers 11, und ich lese die Verse 11 bis 16. Er, und die Rede ist hier von Jesus Christus, er, Vers 14, hat einige zu Aposteln gesetzt, einige zu Propheten, einige zu Evangelisten, einige zu Hirten, besser Pastören und Lehrern, Vers 12. Damit die Heiligen zum Werk des Dienstes zugerüstet werden, zur Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes hingelangen, zum vollkommenen Mann, zum Maß des Alters der Fülle Christi, damit, Vers 14, wir nicht mehr unmündig sind und uns hin und her bewegen und umhertreiben lassen von jedem Wind der Lehre durch die Betrügerei und Arglist der Menschen, damit oder womit sie zum Irrtum verführen. Das ist eine sehr interessante Aussage. Da müsste man sich ja mal die Zeit nehmen, darüber nachzudenken. Ich lese sie noch einmal, Vers 14. Damit wir nicht mehr unmündig sind und uns hin und her bewegen und umhertreiben lassen von jedem Wind der Lehre durch die Betrügerei und Arglist der Menschen, womit sie zum Irrtum verführen. Vers 15. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und in allen Stücken zu dem hinwachsen, der das Haupt ist, Christus. Von dem, Vers 16, aus der ganze Leib zusammengefügt und verbunden ist durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach der Wirkung jedes einzelnen Gliedes, nach seinem Maß und dadurch das Wachstum des Leibes bewirkt, zu seiner eigenen Auferbauung in Liebe. Haben wir das verstanden, was das Haupt der Kirche tut? Epheser Kapitel 5. Epheser Kapitel 5 und in Vers 23. Ich weiß, in dieser modernen, liberalen Zeit hört sich diese Stelle nicht so gut an. Gleichwohl, der Mann ist das Haupt der Frau. Wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und was tut er? Er ist der Retter des Leibes. Christus ist das Retter des Leibes. Kolosser Kapitel 1 und Vers 18. Kolosser Kapitel 1 und Vers 18. Und er ist das Haupt des Leibes. Und wer ist der Leib? Nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allen Dingen den Vorrang hat. Er ist das Haupt der Kirche, der Gemeinde. Auch in Kolosser Kapitel 2, die Verse 18 und 19. Wiederum eine Warnung hier. Lasst euch von niemandem um den Siegespreis bringen, der nach eigener Wahl in Demut, in Anführungszeichen, und Verehrung der Engel auf Dinge eingeht, die er nicht gesehen hat und ohne Ursache in seiner ungeistlichen Gesinnung eingebildet ist. Oh, haben wir Menschen kennengelernt, auf das das zutrifft. Vers 19, und sich nicht an das Haupt hält, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder gestützt und zusammengehalten wird und so zu der Größe wächst, die Gott gibt. Und dann schauen wir uns noch 1. Korinther Kapitel 12 an. 1. Korinther Kapitel 12 und in Vers 18. Eine sehr wichtige Stelle hier. 1. Korinther 12, 18. Nun aber hat Gott die Glieder gesetzt, jedes von ihnen am Leib, wie er gewollt hat. Es ist Gott, der dies tut. Jene, die heute in dieser Jetztzeit berufen sind, um letztendlich Mitglieder, bekehrte, gezeugte Mitglieder in Gottes Kirche zu sein, sind dazu vorherbestimmt worden von Gott. Gott hatte sie bereits vor langer Zeit gekannt, noch bevor sie überhaupt geboren worden sind. Die Bibel macht aus dies sehr deutlich. Römer Kapitel 8. Römer Kapitel 8, die Verse 28 bis 30. Römer Kapitel 8 und Vers 28. Wir wissen aber, wissen wir das? Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er, Vers 29, zuvor ersehen hat, die hat er auch dazu bestimmt, dass sie dem Bild seines Sohnes gleich sein sollten, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Vers 30. Die er aber zuvor bestimmt hat, die hat er auch berufen. Zunächst kam die Bestimmung, dann die Berufung. Und die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Und die er gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Ein Prozess wird hier angesprochen, der aber mit einem Zeitpunkt beginnt, der lange, lange in der Vergangenheit liegt. Und wir lesen dies in Epheser Kapitel 1. Epheser Kapitel 1 und angefangen Vers 3. Ich lese die Verse zunächst einmal 3 bis 6. Epheser 1 und Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit allem geistlichen Segen in der himmlischen Welt, den himmlischen Regionen, durch Christus gesegnet hat. Vers 4. Wie er uns, nehmen Sie das ganz persönlich, wie er uns auch in ihm erwählt hat, bevor der Grund der Welt gelegt war, dass wir heilig und untadelig sein sollten vor ihm in Liebe. Vers 5. Und er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, durch die er uns begnadet hat in seinem geliebten Sohn. Vers 11. In ihm sind wir auch zum Erbteil gekommen, die wir vorher bestimmt sind. Nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Ratschluss seines Willens wirkt, Vers 12, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit sind, die wir zuvor, oder besser als Erste, auf Christus gehofft haben. Wie wir eben gehört haben in der Kurzpredigt, wir sind die Erstlinge seiner Schöpfung, in dem Sinne, dass wir heute diese Gelegenheit haben, die alle anderen Menschen auch haben werden, in der Zukunft. Wenn wir uns auf Zahlen konzentrieren, wenn wir uns mit anderen Gruppierungen vergleichen, dann müssen wir auch uns darüber im Klaren sein, dass Zahlen sehr fälschlich sein können, sehr missverständlich sein können. Denn sie mögen ja viele mit einschließen, die gar nicht bekehrt sind, die eigentlich gar nicht berufen sind. Und wir lesen dies in 1. Johannes Kapitel 2. 1. Johannes Kapitel 2. Und lesen wir einmal Vers 19. 1. Johannes 2 und Vers 19. Sie sind von uns ausgegangen. Aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, dann wären sie ja bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. 1. Korinther, Kapitel 11 und Vers 19. 1. Korinther 11 und Vers 19. Er sagt, es müssen ja auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten unter euch offenbar werden. Aber der Punkt ist der, alle diese Menschen, wenn man auf Zahlen ausgeht, waren Teil der Summe. Aber viele waren gar nicht eigentlich Teil des Leibes. Wir lesen auch in Judas, in Vers 4. Judas, in Vers 4, und Judas hat ja nur ein Kapitel, man könnte sagen Judas 1, Vers 4. Schauen Sie, was damals schon geschehen war in Gottes Kirche und was auch prophezeit ist für unsere Zeit heute. Judas 1 und Vers 4. Es haben sich einige Menschen heimlich eingeschlichen, die schon lange zuvor aufgeschrieben wurden für dieses Urteil. Gottlose, die die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und den alleinigen Herrscher, Gott und unseren Herrn Jesus Christus, verleugnen. Vers 12. Diese sind Schandflecken bei euren Liebesmahlen. Man könnte heute sagen, während des Laubhüttenfestes zum Beispiel. Schandflecken bei euren Liebesmahlen, prassen mit euch ohne Scheu, weiden sich selbst, sie sind Wolken ohne Wasser, von Winden umhergetrieben, kahle, unfruchtbare Bäume, zweimal erstorben. Der zweite Tod wird hier angesprochen. Zweimal erstorben und entwurzelt. Und dann auch noch in Vers 19. Diese sind es, die Trennungen verursachen, Spaltungen verursachen. Spaltungen erzeugen. Warum? Es sind seelische Menschen, natürliche Menschen, die den Geist nicht haben. Die haben den Geist Gottes nie erlangt, waren aber Teil der Gemeinschaft, sagen wir einmal, waren Teil der Zahl. Ich komme gleich noch auf die große Zahl der ehemaligen Worldwide Church of God zu sprechen. Viele hatten den Heiligen Geist nie erlangt. Aber das wurde erst nach der gewissen Zeit deutlich. 2. Timotheus, Kapitel 2, wir lesen die Verse 20 und 21. 2. Timotheus 2 und Vers 20. In einem großen Haus, und die Kirche Gottes wird auch mit einem Haus verglichen, einem Tempel, sogar einem geistlichen Tempel. In einem großen Haus sind nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Die einen zur Ehre, andere aber zur Unehre. Vers 21. Wenn sich nun jemand von diesen Leuten reinigt, und wir in Gottes Kirche als Prediger in Gottes Kirche haben die Verpflichtung, wenn wir dies erkennen, uns von solchen Leuten der Unehre zu reinigen. Es heißt hier, wenn sich nun jemand von diesen Leuten reinigt, der wird ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und für den Hausherrn brauchbar, zu allem guten Werk geeignet. Und dann lesen wir noch eine weitere Stelle in Matthäus Kapitel 13. Matthäus Kapitel 13, angefangen in Vers 24. Und wir lesen bis hin zu Vers 30. Matthäus 13, angefangen in Vers 24. Er legte ihnen aber ein anderes Gleichnis vor und sagte: Das Himmelreich, und wir haben eben schon gelesen, vielfach wird das Wort Himmelreich in Matthäus gebraucht, in anderen Berichten wird vom Reich Gottes gesprochen, es ist das Gleiche. Das Himmelreich ist ein Reich, das vom Himmel aus regiert wird, von Gott, der zurzeit im Himmel ist. Hat nichts damit zu tun, dass wir in den Himmel eingehen würden. Die Bibel sagt klar und deutlich, dass das nicht der Fall ist. Nein, aber das Himmelreich gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Als aber die Leute schliefen, schlafen wir, als aber die Leute schliefen, da kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Und als nun die Saat wuchs und Frucht brachte, da fand sich auch das Unkraut. Und da traten die Knechte zum Hausvater und sagten: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt denn dann das Unkraut? Und er sagte zu ihnen: Das hat ein Feind getan. Und da sagten die Knechte: Willst du denn, dass wir hingehen und es ausjäten? Und er aber sagte: Nein, damit ihr nicht gleichzeitig den Weizen mit ausreißt, wenn ihr das Unkraut ausjätet. Es gibt Situationen, wo man Dinge gewähren lassen kann. Aber nicht mehr zu dem Punkt, wenn es zu Spaltungen, zu Trennungen kommt, wenn es dazu kommt, dass andere Menschen verführt werden, dann muss sofort eingegriffen werden. Aber hier geht es um eine Situation, wo das nicht notwendig war. Und so heißt es in Vers 30, lasset beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte will ich zu den Schnittern sagen, sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen. Aber den Weizen sammelt mir in meine Scheune. Ein Gericht wird stattfinden. Eine Separation, eine Trennung wird stattfinden. Aber worum es mir heute geht, ist, wenn man sich auf Zahlen konzentriert, dann wurde das Unkraut Teil der Zahlen, die aber sehr irreführend waren. Wie wird Gottes Kirche beschrieben? Als eine große, machtvolle, die Welt umspannende Organisation? Wird Gottes Kirche jemals so beschrieben? Lukas Kapitel 12 und Vers 32. Lukas 12 und Vers 32. Da sagt Christus zu uns, zu seinen Jüngern: Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Du kleine Herde. Denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben, das Reich Gottes. Das ist Gottes Absicht. Warum sollen wir uns dann heute vor irgendetwas, irgendjemandem fürchten, wenn Gott dabei ist, uns zu qualifizieren, das Reich Gottes zu ererben? aber es geht um eine kleine Herde. Nun, das Wort klein kann relativ sein. Gleichwohl ist es richtig, im Vergleich zu anderen großen Organisationen wird Gottes Kirche niemals solchen Organisationen von den Zahlen her gleichen. Es wird immer eine kleine Herde sein, eine kleine Herde bleiben, relativ gesehen. Und was sagt Christus heute über die Masse der Menschen? Die meisten Menschen heute sind ja nicht Teil, noch nicht einmal des Christentums, geschweige denn des wahren Christentums. Wie kommt das? Matthäus 7 und Vers 14. Matthäus 7 und Vers 14. Die Frage ist, glauben wir das, was hier geschrieben steht, oder meinen wir, das kann man irgendwie so wegdiskutieren? Matthäus 7 und Vers 14. Die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und es sind wenige, die ihn überhaupt finden. Es geht um die Jetztzeit, um das Hier und das Jetzt. Für uns heute gibt es nur wenige, die diesen Weg überhaupt sehen, überhaupt finden. Und dann müssen sie durch diese Pforte hindurch, um letztendlich ins Reich Gottes kommen zu können. Wenn Gott etwas beginnt, dann beginnt er es immer in sehr kleiner Weise. Niemals in großer, pompöser Weise. Es beginnt immer klein, aber es wird wachsen. So deshalb dürfen wir niemals den Anfang kleiner Dinge verachten. Schauen wir uns einmal in Sacharja Kapitel 4 eine interessante Stelle an. Sacharja Kapitel 4 und in Vers 10. Damals wurde der Tempel gebaut, der zweite Tempel. Die meisten fanden das nicht so gut, weil die guckten sich den ersten Tempel nochmal an, in ihrer Erinnerung, diesen herrlichen, von Salomo gebauten Tempel. Und so sagt er hier in Sacharja 4, Vers 10, wer ist es, der den Tag kleiner Dinge verachtet? Und er gibt dann ein Versprechen, jene sieben, die des Herrn Augen sind, die die ganze Erde durchziehen, die werden mit Freuden das Senkblei in Zerubabels Hand sehen. Mit anderen Worten, er würde gebaut werden, dieser zweite Tempel. Aber da waren viele, die haben diesen Anfang verachtet, haben gedacht, ach, das ist doch nichts. Als wir damals die Kirche des ewigen Gottes, Church of the Eternal God, in Amerika gründeten, da hieß es auch, die werden vielleicht einen Monat lang existieren. Haggai, Kapitel 2. Haggai, Kapitel 2, die Verse 3 bis 4. Haggai, Kapitel 2 und Vers 3. Wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus, diesen Tempel, in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es nun? Ist es nicht so, dass es euch wie nichts erscheint? Vers 4. Und nun, Zerubbabel oder Zerubabel, sei stark, sagt der Herr, sei stark, Josua, du Sohn Josadaks des Hohepriesters oder du Hohepriester. Sei stark, alles Volk im Land, sagt der Herr. Also niemand wird ausgeschlossen hier und arbeitet, denn ich bin mit euch, sagt der Herr Zebaoth. Also nicht die kleinen Anfänge verachten, denn diese kleinen Anfänge werden wachsen. Das ist das, was Gott verspricht, solange wie er dabei ist. Viele Stellen im Neuen Testament bestätigen dies. Schauen wir uns einmal Matthäus Kapitel 13 an. Matthäus Kapitel 13 und lesen wir die Verse 31 bis 32. Matthäus 13, Vers 31, ein anderes Gleichnis legte ihnen vor und sagte, das Himmelreich gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Das ist das kleinste unter allen Samen. Wenn es aber gewachsen ist, so ist es das Größte unter den Kräutern und wird ein Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Dieser Baum wird anderen Hilfe geben. Das Himmelreich beginnt, wenn man es so will, zahlenmäßig sehr klein. Das Reich Gottes besteht zurzeit nur aus zwei Persönlichkeiten. Gott dem Vater und Jesus Christus, seinem Sohn. Aber alle die, die heute den Heiligen Geist haben, sind bereits gezeugte Mitglieder des Reiches Gottes, der Familie Gottes. Und so wird das Reich Gottes wachsen. Und im Millennium, im großen weißen Throngericht, werden allen Menschen diese Gelegenheiten gegeben werden, teilzuwerden der Gottfamilie. Aber es beginnt sehr klein. Und seine Kirche beginnt sehr klein. Und so lesen wir weitere Stellen in Matthäus 13 und Vers 33. Und wir sind normalerweise mit dem Sauerteig vertraut, der Sünde symbolisiert. Aber hier wird ein anderes Gleichnis gebraucht. Hier wird er mit dem Himmelreich verglichen. Das Prinzip ist das gleiche. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Leib. Und so lesen wir hier in Matthäus Kapitel 13 und Vers 33. Ein anderes Gleichnis redete er zu ihnen. Das Himmelreich gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter drei Scheffel Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Das Reich Gottes wird letztlich über die gesamte Erde herrschen, über das gesamte Universum. Aber es braucht Zeit und es beginnt klein. Und eine weitere Stelle in Matthäus Kapitel 13 und Vers 47. Matthäus 13, Vers 47 und Vers 48. Das Himmelreich gleicht auch einem Netz, das ins Meer geworfen wurde und von allerlei Art zusammenbringt. Reine Fische, unreine Fische, Hummer, Garnelen, Muscheln, Schnecken und eben halt auch reine Fische. Vers 48. Wenn es voll ist, da ziehen sie es heraus ans Ufer, setzen sich und lesen die Guten in Gefäße zusammen, aber die Faulen werfen sie weg. Auch hier wiederum, der Zeitpunkt wird kommen, wo eine Trennung stattfinden wird. Aber wiederum, zahlenmäßig gesehen, auch die Faulen waren Teil der Zahlen. Zunächst einmal. Wiederum. Was Gott beginnt, beginnt er klein. Alle Menschen, die heute existieren, die heute leben, die gelebt haben, die noch leben werden, stammen von einem Menschen ab, Adam und seiner Frau Eva. Einem Ehepaar. Und von diesem einen Ehepaar ist die ganze Menschheit, hat sich dann entwickelt. Noah und seine Familie wurden gerettet, als die Flut die gesamte Menschheit damals umbrachte. Und von Noah und seiner Familie, Noah und seiner Frau und den drei Söhnen und den drei Schwiegertöchtern, stammt heute die gesamte Menschheit ab. Alle Nachfahren der Israeliten stammen von einem Mann ab. Abraham und seiner Frau Sarah. Schauen wir uns dies einmal an in Jesaja Kapitel 51. Jesaja 51 und Vers 2. Jesaja 51 und Vers 2. Schaut Abraham an, euren Vater, und Sarah, von der ihr geboren seid. Die Rede ist von den Nachfahren des Hauses Israel und Juda. Er sagt, denn ich rief ihn, als er noch allein war. Da gab es sonst niemanden. Nun, Sarah gab es schon, Lot gab es schon. Aber es war Abraham, von dem alle Israeliten dann abstammen würden. Ich rief ihn, als er noch alleine war, und segnete ihn und vermehrte ihn. Gott begann sehr klein. Und heute die Millionen von Menschen, die von Abraham abstammen, kamen alle von Abraham her. Und manchmal mögen wir nicht unbedingt wissen, was so hinter der Szene vor sich geht. Ich meine, in den meisten Fällen wissen wir es nicht. Wir wissen nicht, wen Gott ruft, wann Gott jemanden ruft. Wir wissen auch nicht, wie das geschieht, aber wir wissen, dass es geschieht. Und so lesen wir in Jesaja Kapitel 55 und in Vers 11, wenn wir, sagen wir einmal, Predigten produzieren, dann hier auf dem Internet aufladen. Wir haben keine Ahnung, wer die hört. Wir haben keine Ahnung, wer darauf reagiert. Wenn manchmal Predigten bis zu 50.000, 60.000 Leute dann anziehen, die die Predigten hören, wir wissen nicht, wer von denen dann darauf reagiert, wer überhaupt den Geist hat, darauf zu reagieren. Aber darauf kommt es nichts an. Wir machen das, was Gott uns sagt. Jesaja 55 und Vers 11. Und hier ist das Versprechen. Er sagt, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es soll nicht leer wieder zu mir zurückkommen, sondern tun, was mir gefällt, und soll ausrichten, wozu ich es sende. Es wird Reaktionen geben, und Gott verspricht dies, aber wir wissen nicht unbedingt, wie das geschieht. Und so lesen wir in Markus Kapitel 4, die Verse 26 bis 29. Markus 4, und Vers 26. Danach sagte er, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag, und der Same geht auf und wächst und er weiß nicht wie. Er weiß nicht wie. Denn die Erde bringt von selbst zuerst den Halm, danach die Ähre, danach den vollen Weizen in der Ähre. Wenn sie aber die Frucht gebracht hat, so schickt er sofort die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Es wird zur Ernte kommen. Wir wissen in der Zwischenzeit nicht unbedingt, wer wo in dieser Ernte sein wird. Aber das ist auch nicht notwendig, dass wir das wissen, denn Gott ist derjenige, der es bewirkt. Schauen wir uns einmal 1. Könige Kapitel 19 an, denn der Elia, der hat auch vielfach so gedacht, vielleicht wie einige von uns heute, ach, wir sind so allein. Was können wir ausrichten? 1. Könige 19 und Vers 14. Der Elia, der war so verzweifelt, der wollte sich umbringen. Der hatte keine Lust mehr zu leben. Und wir kommen vielleicht manchmal auch zu dem Punkt, wenn es so gewaltig ist in Anfeindungen, in Verfolgungen, in scheinbarer Hoffnungslosigkeit. 1. Könige 19, Vers 14. Elia sagte, der spricht jetzt zu Gott. Ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert. Denn die Kinder Israel haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Ganz allein. Niemand mehr da. Aber Gott sagt, nein, nein, so ist es nicht unbedingt. Vers 18. Das ist eine Antwort. Ich will übrig lassen, oder besser übersetzt, ich habe übrig gelassen, 7000 in Israel. Alle Knie, die sich nicht vor Baal gebeugt haben, und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Du bist nicht alleine, Elia, da gibt es zumindest noch 7000. Die so denken wie du. Du kennst die scheinbar gar nicht. Aber ich kenne sie. Als die neutestamentliche Kirche gegründet wurde, wie viele Personen gab es da, die dann den Heiligen Geist erhielten? zu Pfingsten. Nun Apostelgeschichte 1 und Vers 15 sagt das uns. Apostelgeschichte 1 und Vers 15. War das eine große, gewaltige Menge und Schar von Menschen? Millionen von Menschen? Apostelgeschichte 1 und Vers 15. Und in den Tagen stand Petrus in der Mitte der Jünger auf. Es war eine Gruppe von etwa 120 Personen zusammen. 120 Personen. Hört sich nicht so großartig an, aber kehren wir einmal zurück zu Lukas Kapitel 19, denn zur Zeit des Wirkens von Christus gab es viel mehr als nur 120 Personen. Lukas 19 und Vers 37. Lukas 19 und Vers 37. Und als er sich schon dem Abhang des Ölberges näherte, da fing die ganze Schar, andere Übersetzungen haben, die ganze Menge der Jünger an, fröhlich Gott zu loben mit lauter Stimme über alle Wundertaten, die sie gesehen hatten. Eine Menge, eine ganze Menge von Jüngern gab es. Was ist mit denen passiert? Weitaus mehr als 120 gab es. Was geschah? Sie gingen weg. Viele, die meisten, gingen weg. Sie waren durch irgendetwas nicht mit dem einverstanden, was Christus sagte, gingen weg. Glaubten nicht das, was Christus tat, gingen weg. Aber das waren Jünger, heißt es hier. Das zeigt, dass Wachstum, wenn es um Zahlen geht, sehr sporadisch sein kann. Es kann stagnieren. Es kann zunehmen, es kann abnehmen. Wir sehen, wie es in den frühen Tagen der neutestamentlichen Kirche war. Zunächst einmal wiederum sehr klein, 120. Aber es blieb nicht bei den 120. Apostelgeschichte 4 und Vers 32. Apostelgeschichte 4, Vers 32. Was lesen wir hier? Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Also weitaus mehr jetzt als 120. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein eigen wären, sondern sie hatten alles gemeinsam. Nun, das heißt nicht, dass da Kommunismus gepredigt und gepflegt worden wäre. Darum geht es keineswegs. Es ging darum, dass alle in dem Sinne anderen halfen, die Hilfe benötigten. Nicht, dass sie alle ihre Güter da verkauft hätten und jetzt da in Kommunen lebten. Das ist hier nicht damit gemeint. Aber sie halfen einander, wo Hilfe notwendig war. Apostelgeschichte 5 und Vers 14. Apostelgeschichte 5 und Vers 14. Es wurden immer mehr. Es wurden immer mehr, die an den Herrn glaubten, hinzugetan. Eine Menge Männer und Frauen. Apostelgeschichte 6, die Verse 1 und 2. In diesen Tagen aber, als die Jünger zahlreich wurden, da erhob sich ein Murren unter den Griechen gegen die Hebräer. Nun, nichts Neues unter der Sonne. Ein Murren erhob sich, da war man nicht einverstanden mit dem, was so geschah. In diesem Falle musste eine Änderung erfolgen, denn ihre Witwen wurden bei der täglichen Versorgung übersehen. Und da riefen die 12 alle Jünger zusammen und sagten, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. Nein, Diakone sollten jetzt ordiniert werden, die solche praktischen Dinge tun würden. Und das geschah dann auch. Und dann heißt es in Vers 7, nachdem diese Situation bereinigt worden war, und das Wort Gottes nahm zu, und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Und auch eine große Zahl der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Es geht um Glaubensgehorsam. Es geht nicht nur darum, dass man sagt, ach, ich glaube an Christus. Man muss Christus gehorchen. Man muss dem Glauben gehorsam sein, wenn man wirklich sich qualifizieren will für Gottes Reich. Eine große Zahl der Priester sogar, die wurden gehorsam. Jene, die vielleicht zunächst einmal Christus abgelehnt hatten. Schauen wir uns auch Apostelgeschichte 9 an. Und Vers 31. Apostelgeschichte 9 und Vers 31. So hatten nun die Gemeinden Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samarien, und sie wurden gestärkt und lebten in der Furcht des Herrn, diesen heiligen Respekt für Gott und sein Wort, und wuchsen. Sie wuchsen. Sie wuchsen zahlenmäßig, sie wuchsen aber auch geistlich durch den Trost des Heiligen Geistes. Also wir sehen, dass hier im Anfang es nur sehr wenige waren, die aber dann zahlenmäßig wuchsen in der neutestamentlichen Kirche, bis das aufhörte. Denn zur Zeit des Paulus hatte sich etwas wieder ereignet. Und Paulus spricht davon in Galater Kapitel 1 und Vers 6. Auch hier wiederum, was war geschehen? Wieso kam es, dass dieser Zuwachs aufhörte, stagnierte, zurückging? Galater Kapitel 1 und Vers 6. Und Paulus sagt sogar, mich wundert. Ich kann es nicht glauben. Was ist denn hier passiert? Mich wundert, dass ihr euch so schnell, schreibt er hier der Kirche in Galatien, so schnell von dem abbringen lasst, der euch in die Gnade Christi berufen hat, zu einem anderen Evangelium. Die begannen nun ein anderes Evangelium zu glauben. Er schreibt hier, doch, es gibt kein anderes, nur, dass es einige gibt, die euch verwirren und das Evangelium Christi verdrehen wollen. Viele glaubten nun an Irrtümer, hatten sich verwirren lassen von denen, die eingeschlichen waren scheinbar, um eine andere Lehre zu bringen. Paulus warnt in Apostelgeschichte 20, dass dies geschehen würde. Und wir haben die gleiche Warnung heute. Apostelgeschichte 20, die Verse 29 und 30. Apostelgeschichte 20 und Vers 29. Er spricht hier zu der Gemeinde in Ephesus und er sagt, ich weiß, dass ich vielleicht euch gar nicht mehr sehen werde. Er sagt es sogar. Apostelgeschichte 20, Vers 29. Denn ich weiß, oder das weiß ich, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe unter euch kommen werden, welche die Herde nicht verschonen werden. Aber nicht nur das. Er fährt fort zu sagen in Vers 30, auch aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Lehren reden, um die Jünger an sich zu ziehen. Und dann sagt er in Vers 31, und er spricht hier die Predigerschaft an. Darum seid wachsam und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht abgelassen habe, einen jeden mit Tränen zu ermahnen. Paulus wusste, dass dies geschehen würde. Und gleichwohl sagt er, ich wundere mich, dass das so schnell geschehen konnte. Wie überzeugt waren die Mitglieder von der Wahrheit? Weshalb kamen sie in Gottes Kirche? Was war die Motivation? Offensichtlich nicht die richtige. Es ist sehr wichtig, dass wir uns alle klar werden darüber, dass wir auf dem Fundament der Wahrheit stehen müssen. Total überzeugt sein müssen davon, sodass keiner uns davon abbringen kann, der es möchte. Aus welchen Gründen auch immer. Schauen wir, was Paulus sagt in Römer Kapitel 11. Römer Kapitel 11, die Verse 1 bis 5. Römer Kapitel 11 und Vers 1. So sage ich nun, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Und beziehen wir das auch auf das Volk seiner Kirche, das geistliche Volk. Hat er seine Kirche verstoßen? Auf keinen Fall. Christus hat ja gesagt, die Pforten der Hölle, des Todes, werden ja niemals Gottes Kirche besiegen können. Die wird immer existieren. Auf keinen Fall. Denn er sagt, ich bin auch ein Israelit, jetzt spricht er von der physischen Abstammung, aber er spricht, wie wir sehen werden, von der geistlichen Dimension. Ich bin auch ein Israelit von der Nachkommenschaft Abrahams aus dem Stamme Benjamin. Vers 2, Gott hat sein Volk, das er zuvor ersehen hat, nicht verstoßen. Oder wisst ihr nicht, wie die Schrift von Elia berichtet, wie er vor Gott gegen Israel auftritt und sagt, Herr, sie haben deine Propheten getötet, haben deine Altäre zerbrochen, ich bin allein übrig geblieben und sie trachten mir nach dem Leben. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir 7000 Mann übrig gelassen, die ihre Knie nicht vor dem Baal gebeugt haben. Vers 5. So ist also auch jetzt in dieser Zeit ein Rest übrig geblieben. Nach der Auswahl der Gnade. Dieser Rest sollte sie und mich umfassen. Nach der Auswahl der Gnade. Historisch gesehen allerdings lesen wir, dass nach dem anfänglichen Wachstum der neutestamentlichen Kirche es zu einem, man könnte sagen, Abfall von der Wahrheit kam. Und für viele, viele Jahre war die Kirche Gottes nicht mehr von der Welt sichtbar. Man könnte sagen, ging in den Untergrund. Lesen wir diesen in Offenbarung Kapitel 12. Offenbarung Kapitel 12 und Vers 6. Es geht zunächst um die Geburt Jesu Christi, es geht dann um seine Himmelfahrt und es geht dann um die weitere Geschichte der neutestamentlichen Kirche. Und was lesen wir in Vers 6? Und die Frau, symbolisch hier jetzt für die Kirche, floh in die Wüste. Einen abgelegenen Ort, von der Welt nicht bemerkt, wo sie einen Ort hat, bereitet von Gott, um sie dort 1260 Tage lang zu ernähren. Und der Tag ist ein Jahr in biblischer Prophezeiung. Mit anderen Worten, für ungefähr 1260 Jahre war die Kirche nicht mehr bemerkbar. Sie hat zwar immer existiert, aber sie war nicht bemerkbar. Und das war prophezeit. Für einen guten Grund. Denn die Evangeliumsbotschaft würde ja erst zu Ende, kurz vor der Wiederkunft Christi, wieder aller Welt verkündigt werden. Nicht während dieser Zeit. Und so sagt uns die Bibel, dass es in diesen Endzeiten vor der Wiederkunft Christi, dass es da wiederum einen Abfall von der Wahrheit geben würde. Ganz klar prophezeit. Nun, unter der Worldwide Church of God, man könnte sagen unter Herrn Armstrong, wurde ein mehr oder weniger machtvolles Werk aufgebaut. Und das Evangelium wurde machtvoll verkündigt. Aber wie wir heute wissen, waren viele, die dann aufgrund von welchen Motiven auch immer zur Kirche Gottes kamen, in keinster Weise bekehrt und sind dann weggegangen. Als sich die Gelegenheit bot, als Armstrong starb, eine neue Regierung an die Macht kam, die dann begann, alle Doktrinen zu verändern. Viele sind auf diese Möglichkeit gesprungen, war ja auch viel einfacher. Ach, da braucht man jetzt ja den Sabbat nicht mehr zu halten. Man braucht ja die heiligen Tage nicht mehr zu halten. Man kann ja alle die Doktrinen annehmen, die so das traditionelle Christentum lehrt. Man will ja nicht anders sein. Man will ja dazugehören. Man will ja nicht eine Sekte oder so etwas genannt werden. Viele gingen fort. Der Abfall begann, aber der Abfall ist noch nicht beendet. Denn wir lesen etwas sehr Deutliches in 2. Thessaloniker Kapitel 2. 2. Thessaloniker Kapitel 2, eine Endzeitprophezeiung kurz vor der Wiederkunft Christi. 2. Thessaloniker 2 und die Verse 3 und 4. Wiederum die Warnung, lasst euch von niemandem verführen, sagt Paulus, in keinerlei Weise. Denn er, der Tag der Wiederkunft, er kommt nicht, ohne dass zuvor der Abfall gekommen und der Mensch der Sünde offenbart worden ist, der Sohn des Verderbens. Er wird in dem Buch der Offenbarung der falsche Prophet genannt. Der Widersacher der sich über alles erhebt oder überhebt, was Gott oder Gottesdienst heißt, so dass er sich sogar als Gott in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Können wir uns das vorstellen? Ein Mensch wird in einem wieder erbauten Tempel in Jerusalem sitzen und von sich vorgeben, Gott zu sein. Und die Menschen werden es glauben. Die Massen der Menschen werden es glauben. Also sagt Paulus, lasst euch nicht verführen. Aber zum gleichen Zeitpunkt spricht er von einem Abfall. Vom ungefähren Zeitpunkt, der noch kommen wird. Er sagt sogar in Vers 5, erinnert euch ihr nicht daran, dass ich euch das sagte, sogar als ich noch bei euch war. Nichts Neues. Wir haben dies für Jahrzehnte gepredigt. Wie viele glauben das heute noch? Wie viele werden es glauben, wenn es geschieht? Ein Mann, der in der Lage ist, Feuer vom Himmel herunterzuholen. Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige vom Glauben abfallen werden. Warum? Weil sie verführerischen Geistern und Lehren der Dämonen glauben. Vers 2, durch die Heuchelei derer, die Lügen reden und in ihrem Gewissen gebrandmarkt sind. Falsche Lehren werden eingeführt und viele werden dem glauben. Ich meine, hier heißt es manche, aber in 2. Petrus Kapitel 2 wird sogar noch mehr gesagt. 2. Petrus Kapitel 2, die Verse 1 und 2. Fragen wir uns, in welcher Kategorie befinden wir uns? Gilt diese Warnung für uns? 2. Petrus Kapitel 2 und Vers 1. Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die verderbliche Irrlehren heimlich verbreiten werden. Das bedeutet nicht, dass das unbedingt jetzt ordinierte Geistliche sein müssen. Das können Mitglieder sein, in Anführungszeichen. Die Lehren, verderbliche Irrlehren, heimlich. Es ist immer heimlich, immer so nicht öffentlich, nicht wahr? In vertrauten Gesprächen. Und indem sie den Herrn verleugnen, der sie erkauft hat, und dabei ihren eigenen Untergang bald herbeiführen. Vers 2. Und viele, nicht nur manche, viele werden ihrem zügellosen Leben folgen. Und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Die Bibel zeigt, dass sogar die Liebe Gottes in den wahren Christen kalt werden kann. Matthäus Kapitel 24. Matthäus Kapitel 24, angefangen in Vers 10. Auch wiederum eine Prophezeiung für die Endzeit. Kurz vor die Zeit der Wiederkunft Christi. Dann werden sich viele ärgern. Ärgern. Andere sagen stolpern. Andere sagen die Wahrheit verlassen. Dann werden sich viele ärgern und werden einander verraten und einander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird. Ungerechtigkeit, Gesetzlosigkeit, diejenigen, die einen Lebenswandel führen, der nicht dem Gesetz Gottes entspricht, weil diese Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Das Wort für Liebe hier im Griechischen ist das Wort Agape. Und das beschreibt die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes, die in seinen Jüngern sein wird, wird in vielen erkalten. Das ist die Warnung. Das ist die Warnung. Wir wissen ja, dass es in der Endzeit zumindest zwei Gruppen, könnte man sagen, von Kirchenmitgliedern geben wird. Eine, die während der großen Trübsal an einem Ort der Sicherheit beschützt werden, hier auf Erden. Wir lehren in keinster Weise eine heimliche Entrückung, das ist ein satanisches Gebilde. Es wird hier auf Erden geschehen. Aber Gott wird hier auf Erden einige während der großen Trübsal beschützen und andere nicht. Andere nicht. Und die Gruppe, die beschützt wird, wird in Offenbarung 3 beschrieben. Es geht hier um solche, die den, man könnte sagen, Philadelphia-Geist haben, den Geist der brüderlichen Liebe, der hier beschrieben wird. Offenbarung 3 und Vers 8. Philadelphia heißt ja brüderliche Liebe. Offenbarung 3 und Vers 8. Da sagt Gott, ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür, eine offene Tür gegeben. Niemand kann sie zuschließen. Wenn Gott will, dass sein Werk wächst, dann kann das keiner verhindern. Wenn Gott will, dass wir durch eine Tür gehen, um das Evangelium zu verkünden, dann kann das keiner verhindern. Er sagt, ich habe dir eine offene Tür gegeben, niemand kann sie zuschließen, denn du hast eine kleine Kraft. Keine gewaltige Kraft einer riesigen, großen Organisation von Milliarden von Leuten. Du hast eine kleine Kraft. Aber du hast mein Wort bewahrt und du hast meinen Namen nicht verleugnet. Und weil dem so ist, sagt er in Vers 10, und weil du das Wort vom ausdauernden Warten auf mich bewahrt hast, nicht aufgegeben hast, nicht irgendwie das Handtuch geworfen hast, dabei geblieben bist, deshalb will auch ich dich vor der Stunde der Versuchung bewahren, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf Erden wohnen. Viele erkennen, dass mit der Stunde der Versuchung die Zeit der großen Trübsal gemeint ist. Schutz wird einigen gewährt, anderen nicht. Es gibt auch solche, die dem sogenannten Laodicea-Geist angehören, der Gesinnung, die in Offenbarung 3 und Vers 17 beschrieben wird. Offenbarung 3 und Vers 17. Und das ist eine sehr gefährliche Einstellung, die man hin und wieder antrifft bei Menschen. Vielleicht nicht nur hin und wieder. Offenbarung 3 und Vers 17. Denn du sagst, ich bin reich. Ich bin reich geworden. Ich brauche nichts. Wer kann mir denn etwas sagen? Ich weiß doch alles. Ich brauche nichts. Und du weißt nicht, dass du elend und jämmerlich, arm, blind und nackt bist. Das sollten wir uns einmal hinterfragen. Sie sind nackt. Sie sind nicht bekleidet. Sie sind nicht mit Gerechtigkeit bekleidet. Das bedeutet nicht notwendigerweise, dass sie mit falschen Doktrinen bekleidet sind. Sie sind mit gar nichts bekleidet. Und die wissen das überhaupt gar nicht. Es ist Gott, der entscheidet, wo jemand sein soll. Und er sagt sogar Folgendes über eine andere Gruppe, den Nachfahren der sogenannten Sardis-Kirche, wenn man so will, die Sardis-Gesinnung haben. Und die meisten der Sardis-Kirche, die werden in keinster Weise von Gott gelobt. Aber schauen wir uns einmal an in Offenbarung 3 und Vers 4, was er hier sagt. Offenbarung 3 und Vers 4. Du hast auch ein paar Namen in Sardis, die ihre Kleider nicht beschmutzt haben. Und sie werden mit mir in weißen Kleidern einhergehen, denn sie sind es wert. Also auch da werden ein paar erwähnt. Was ist das Problem jetzt mit der falschen Gesinnung von Gruppen, die eben nicht beschützt werden? Wir hatten gesehen, die glauben, die sind reich, brauchen nichts. Lesen wir in Offenbarung Kapitel 12 und Vers 14 noch etwas mehr hierüber. Offenbarung 12, angefangen Vers 14. Hier geht es in der Tat nun um eine Prophezeiung noch für die Zukunft. Eine Prophezeiung, wenn Satan, der Teufel, herabgeworfen wird vom Himmel, nachdem er wiederum versucht hat, Gott von seinem Thron zu stürzen. Und dann wird er keinen Zutritt zu Gott im Himmel mehr haben. Und dann heißt es hier in Offenbarung 12 und Vers 14, und es wurden der Frau, wiederum symbolisch für Gottes Kirche, zwei Flügel des großen Adlers gegeben. Mit anderen Worten, es wird ihr Schutz gewährt, damit sie in die Wüste flöge, an ihren Ort, wo sie eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit ernährt würde, 3,5 Jahre, die Zeit der großen Trübsal, abseits vom Blickfeld der Schlange, die Schlange Satan, der Teufel. Vers 15. Und die Schlange schoss der Frau aus ihrem Maul Wasser nach wie ein Strom, um sie zu ersäufen. Aber die Erde half der Frau und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Maul schoss. Und da wurde der Drache zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrer Nachkommenschaft, die nicht an diesem Ort der Sicherheit sein würden. Die werden beschrieben als solche, die Gottes Gebote halten und das Zeugnis Jesu Christi haben. Ja, wieso? Die halten doch Gottes Gebote. Die haben doch das Zeugnis Christi. Warum sind die da nicht am Ort der Sicherheit? Warum kann Satan die verfolgen? Nun, zunächst einmal ist es interessant, dieses Wasser, was hier beschrieben wird, der Drache, der lässt aus seinem Maul Wasser hervorschießen, um die Frau zu ersäufen. Es kann sich, in vielen Fällen wird das so verglichen, mit Armeen handeln. Menschlichen Armeen, die werden oft in der Bibel mit Wasser verglichen, die also dabei sind, die Frau, die sich zu dem Ort der Sicherheit begibt, zu verfolgen. Das ist eine Möglichkeit. Es ist aber noch eine andere Möglichkeit. Schauen wir uns einmal kurz eine Stelle in Offenbarung 17 an. Und Vers 15, da wird nämlich auch Wasser beschrieben. In anderer Weise. Offenbarung 17 und Vers 15. Es geht hier um eine Hure, um eine gefallene Frau, die auf einem scharlachroten Tier sitzt. Das ist jetzt ein anderes Thema. Es geht hier in diesem Falle um die letzte Auferstehung des ehemaligen Römischen Reiches, das mehrere Male auferstehen würde, das heute dabei ist, noch einmal sich in Europa zu erheben. Und in Vers 15 heißt es, und er sagte zu mir, die Gewässer, also das Wasser, die vielen Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, das sind Völker, das sind Scharen, das sind Nationen, das sind Sprachen. Es kann sich also auf eine Menge von Menschen beziehen, die benutzt werden von dem Drachen, um andere zu verführen. Wie zum Beispiel ja auch die Menge, die damals mit den Israeliten aus Ägypten zog. Das waren immer die, die dann Probleme schufen. Aber wie auch immer, zurück zu der Frage, warum wird diese Gruppe hier jetzt verfolgt, obwohl sie doch die Gebote halten? Nun, das Wort für halten hat die Bedeutung von bewahren. Sie bewahren die Gebote, sie kennen die Gebote, sie wissen um die Gebote, aber die Frage ist, befolgen sie sie? Das Kennen des Gesetzes Gottes alleine ist nicht ausreichend. Schauen wir uns einmal 5. Mose Kapitel 5 an. 5. Mose Kapitel 5. Und in Vers 1. Und wenn wir diese Stelle lesen, dann können wir auch daran denken, dass es gesagt wird, nicht die Hörer des Gesetzes werden gerechtfertigt werden, sondern die Täter. Und so heißt es hier in 5. Mose 5 und Vers 1, Mose berief ganz Israel und sagte zu ihnen, höre Israel die Gebote und Rechte, also höre diese Gebote und Rechte, die ich heute vor euren Ohren rede, und lernt sie und bewahrt sie, damit ihr danach tut. Sie hören sie, sie bewahren sie, wie das auch diese Gruppe tut, die nicht geschützt wird. Die haben die Gebote, die bewahren sie, die halten sie in dem Sinne, dass sie sie festhalten. Aber sie tun es nicht danach. Das ist der Punkt. Sie tun nicht danach. Tun wir danach? Oder tun wir gewisse Dinge vielleicht aus Gewohnheit, nicht aus Überzeugung? Und wenn dann die Gelegenheit sich ergibt, dann fallen wir ab. Nun, wir wissen, dass es kurz vor der Wiederkunft Christi zu einer Erneuerung, einem Wachstum kommen wird. Leider aber für viele erst dann, wenn sie bereits schon zumindest Teile der großen Trübsal durchlaufen haben. Und so lesen wir dies in Offenbarung Kapitel 7. Offenbarung Kapitel 7, die Verse 1 bis 4. Auch hier eine sehr missverstandene Stelle bei vielen. Es heißt hier, danach sah ich vier Engel an den vier Ecken der Erde stehen. Und das bedeutet nicht, dass die Erde flach ist. Die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind über die Erde, über das Meer oder irgendeinen Baum wehte. Und ich sah einen anderen Engel vom Aufgang der Sonne her aufsteigen, der das Siegel des lebendigen Gottes hatte. Er rief den vier Engeln, denen aufgetragen war, der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen, mit lauter Stimme zu. Vers 3. Beschädigt weder die Erde, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Hier wird ein Schutz versprochen. Aber dieser Schutz kommt nach dem Beginn der großen Trübsal. Der kommt zu Beginn des Tages des Herrn, einer Zeitspanne von ungefähr einem Jahr vor der Wiederkunft Christi. Und er sagt in Vers 4, und ich hörte die Zahl derer, die versiegelt waren, 144.000 Versiegelte aus allen Stämmen der Kinder Israel. Und dann werden die hier aufgeführt. Aber es sind nicht nur die Stämme Israels, von denen 144.000 versiegelt werden, denn wir lesen weiter in Vers 13 oder Vers 9 zunächst einmal, Offenbarung 7, Vers 9. Und danach sah ich und siehe eine große Schar. Wiederum dieses Wachstum, von dem im Anfang der neutestamentlichen Kirche die Rede war, da wird wieder eine große Schar erwähnt, die niemand zählen konnte. Man erwartet, die waren so viele, der Johannes in der Vision, der konnte die nicht zählen. Gott natürlich kann sie zählen, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Und die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern, mit Palmzweigen in ihren Händen. Könnte auch eine Bezugnahme des Laubhüttenfestes sein. Vers 13. Und einer der Ältesten fragte mich, wer sind die, die mit den weißen Kleidern bekleidet sind und woher sind sie gekommen? Und ich sagte zu ihm, Herr, du weißt es. Und er sagte zu mir, das sind die, die aus der großen Trübsal gekommen sind, aus der großen Trübsal. Die mussten erst einmal hinein und haben dann in der großen Trübsal Reue gezeigt, sind bekehrt worden. Und sie haben ihre Kleider gewaschen, heißt es hier, und haben sie weiß gemacht im Blut des Lammes, haben Vergebung für ihre Sünden erlangt. So ist also das Wachstum in Gottes Kirche, wenn man die gesamte Existenz sich anschaut, ein sporadisches gewesen. Es ging manchmal bergauf, es ging manchmal bergab, es geschah manchmal gar nichts. Und interessant ist, dass dies sich auch in dem reflektiert, was Gott über das physische Haus Israel gesagt hat. Schauen wir uns einmal an, was ursprünglich dem physischen Volk von Israel prophezeit worden war in 1. Mose 22. Und in Vers 17. 1. Mose 22 und Vers 17. Das ist das, was Gott dem Abraham versprochen hat. Er sagt, ich will dich segnen und deine Nachkommen vermehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Noch einmal, er wird sie vermehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres, heißt es hier. Und auch in 1. Könige, Kapitel 4 und in Vers 20. Damals schon, zu Zeiten des Alten Testamentes, würde dies in Erfüllung gehen. Und gleichwohl war es ein Vorläufer für das, was in der Zukunft geschehen würde. 1. Könige 4 und Vers 20, da heißt es, Juda und Israel waren zahlreich wie der Sand am Meer. Also hier wird ein gewaltiges Wachstum beschrieben zur damaligen Zeit. Aber es würde nicht anhalten. Dinge würden geschehen. Zunächst einmal wurden sie aus dem gelobten Land genommen. Sie würden dann wieder zu einer Macht kommen im 19. Jahrhundert, wie wir das alle wissen. Aber auch das würde nicht bleiben. Die Menschen auch heute noch, man könnte sie vielleicht vergleichen mit solchen, die gewachsen sind, wie der Sand am Meer. Die meisten würden die zukünftigen Schrecken, die kommen werden, nicht überleben. Und so lesen wir in Jesaja Kapitel 10. Jesaja Kapitel 10 und Vers 22. Wir warnen heute vor diesen Dingen, die meisten kümmern sich nicht darum. Ich hoffe, einige werden es tun. Jesaja 10 und Vers 22. Denn obwohl dein Volk, o Israel, zahlreich ist wie Sand am Meer, wird doch nur ein Überrest, ein kleiner Rest, umkehren oder zurückkehren aus der Gefangenschaft. Denn Verderben ist beschlossen und es bringt Fluten von Gerechtigkeit. Letztendlich wird es dazu kommen. Aber zunächst einmal wird es nur einen kleinen Rest geben. Hosea Kapitel 1 und Vers 10 im Englischen, Hosea Kapitel 2 und Vers 1 im Deutschen, weil beide Bibeln aus merkwürdigen Dingen da eine falsche oder andere, sagen wir mal, nicht unbedingt falsche, eine andere Zählweise haben. Also wir lesen hier im Deutschen Hosea 2 und Vers 1, die englisch sprechenden Geschwister Hosea 1 und Vers 10. Da heißt es Hosea 2 und Vers 1, es wird aber die Zahl der Kinder Israel wieder sein wie der Sand am Meer. Also es wird wieder dazu kommen, im Millennium, im großen weißen Throngericht. Aber bei der Wiederkunft Christi werden es zunächst nur mal sehr wenige sein. Es wird aber die Zahl der Kinder Israel sein wie der Sand am Meer, den man weder messen noch zählen kann. Und es soll geschehen an dem Ort, an dem man zu ihnen gesagt hat, ihr seid nicht mein Volk, wird man zu ihnen sagen, ihr Kinder des lebendigen Gottes. Dazu wird es kommen. Und wir heute sollen ja, wie wir wissen, geistliche Israeliten sein. Und so lesen wir auch, weil sich dies auch parallel zu dem ereignen wird, was in Gottes Kirche geschieht, dass auch Gottes Kirche wachsen wird zu Gottes Zeit und nach Gottes Willen. Zur Zeit sind wir klein und werden klein bleiben. Wenn wir größer werden, dann ist das Gottes Prärogativ, dann wird er das entscheiden. Aber wir sollten uns eigentlich darüber keine großen Gedanken machen. Wir sollten uns auf etwas ganz anderes konzentrieren. Und zum Abschluss möchte ich diese Stelle vorlesen, denn darum geht es. Darum ging es damals Petrus, darum ging es damals den Aposteln. Die hatten auch gefragt, ja, wie sieht das denn aus? Und Christus gab eine sehr wichtige Antwort. Lukas, Kapitel 13, angefangen Vers 23. Lukas 13 und Vers 23. Es sagte einer von ihnen, und andere Stellen zeigen, dass es Petrus war, es sagte einer von ihnen, Herr, sind es wenige, die gerettet werden? Und er aber sagte zu ihnen, Vers 24, ringt danach, dass ihr durch die enge Pforte eingeht. Denn viele, das sage ich euch, die werden danach trachten, hineinzukommen und werden es nicht können. Und von da an, Vers 25, wenn der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat, dann werdet ihr anfangen, draußen zu stehen, an die Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, Herr, mach uns auf. Und er wird antworten und zu euch sagen, ich kenne euch nicht, woher ihr seid. Und dann werdet ihr anfangen und sagen, ja, wir haben vor dir gegessen, wir haben vor dir getrunken und du hast uns auf den Straßen gelehrt. Und er wird antworten, ich sage euch, ich kenne euch nicht, woher ihr seid, weichet alle von mir, ihr Übeltäter, ihr, die ihr das Gesetz Gottes übertretet. Von daher sollten wir danach ringen, ganz individuell, dass wir durch die enge Pforte ins ewige Leben eingehen können.